Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Madrid, 5. November 2016. Eine Frau liegt blutüberströmt auf ihrem Sofa. Sie hat schwere Kopfverletzungen, Hämatome am Körper. Blutspuren ziehen sich durch die Wohnung. 4 Tage später ist sie tot. Die Frau heißt Christina Ortiz Rodriguez. Die meisten kennen sie nur unter einem anderen Namen, La Veneno. Nur wenige Wochen zuvor hatte La Veneno öffentlich erklärt, sie kenne die Geheimnisse mächtiger Männer. Und sie warnte, wenn ich ihren Namen verrate, bringen sie mich um. 4 Wochen später ist sie tot.
Und damit, hola, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soko Schlager.
Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir einen Fall mitgebracht, der mich ehrlich gesagt ziemlich beschäftigt hat.
Ja, Bettina, das hast du mir ja schon vorher verraten. Du sagtest, das sei einer der verrücktesten Geschichten, die wir bisher gemacht haben. Und da frage ich mich natürlich, warum?
Eher, weil hier einfach so viele Dinge zusammenkommen, von Ruhm über Ausgrenzung, das Showbusiness, Tragik und am Ende eben ein Todesfall, der bis heute viele Fragen aufwirft.
La Veneno ist ja in Spanien eine absolute Kultfigur. Und bevor jetzt irgendjemand fragt, warum wir bei Soko Schlager genau über sie sprechen, weil vielleicht einige sie noch erinnern als eine ja sehr, sagen wir mal, schrille und bekannte Kultfigur aus dem spanischen Fernsehen. Sie war tatsächlich ja auch Sängerin.
Genau, sie veröffentlichte Mitte der 90er Musik, landete mit ihren Songs sogar in den spanischen Charts und bekam eine goldene Schallplatte dafür. Musikalisch kann man sie irgendwo zwischen Dance, Pop und Unterhaltungsmusik einordnen. Ja, und sie war einfach als eine sehr schrille Bühnenfigur unterwegs.
Ja, wie wir ja gerade schon gesagt haben, aus dem spanischen Fernsehen, wo sie ja wirklich fast schon so eine Institution war viele Jahre.
Und vor allem, weil sie dort etwas geschafft hat, das damals fast unmöglich war. Sie wurde nämlich als erste Transfrau zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten Spaniens.
Ja, super spannende Geschichte. Also da gehen wir ja gleich auch nochmal näher drauf ein. Und sie hat das wirklich geschafft, weil sie sich eben nicht angepasst hat. Ne?
Also ganz im Gegenteil sogar. La Veneno war laut, schlagfertig, provozierend und komplett unberechenbar. Sie sagte, was sie dachte. Und genau deshalb liebten die einen sie und die anderen konnten sie überhaupt nicht ausstehen.
Ja, also seid gespannt. Das ist wirklich eine sehr außergewöhnliche Geschichte.
Ja, und je tiefer man eintaucht, desto tragischer wird sie. Denn hinter dem Glamour, den Fernsehauftritten und auch ihrer Bekanntheit steckt leider ein Leben voller Ablehnung, Gewalt und Rückschläge.
Und dann natürlich, deswegen ist sie Teil unseres Podcasts, dieser super, super mysteriöse Tod im Jahr 2016. Ist ja auch noch gar nicht so lange her.
Ja.
Wir sind mal wieder fast in der Gegenwart, Bettina.
Ja, und jetzt wollen wir uns einfach mit euch gemeinsam mal der Frage widmen, wer war La Veneno wirklich und was geschah in den Tagen und Wochen vor ihrem Tod?
So, und noch ein kleiner Hinweis von uns an der Stelle. Genau wie in der Folge von Daniel Köbelböck haben wir uns entschieden, dass wir José Antonio, also den Geburtsnamen, verwenden in der Zeit, als er sich noch nicht bewusst war, dass er als Frau leben möchte. Bis zu dem Zeitpunkt nennen wir ihn also José Antonio, danach Christina bzw. La Veneno.
Sein Name ist José Antonio Ortiz Rodriguez. Später wird die Welt ihn als La Veneno kennen, doch davon ist damals noch nichts zu sehen. José Antonio wächst mit 5 Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. Das Spanien seiner Kindheit ist konservativ, katholisch und geprägt von den letzten Jahren der Franco-Diktatur. Für Menschen, die nicht in die gesellschaftlichen Normen passen, gibt es kaum Platz. Schon als kleines Kind greift José Antonio heimlich nach dem Schmuck seiner Mutter, probiert ihre Kleidung an, bewundert Stoffe, Farben und Mode. Er liebt es, sich zu verkleiden. Und obwohl manche Nachbarn darüber schmunzeln oder seine kleinen Modenschauen sogar bewundern, wird ihm schnell klar, dass dieses Verhalten nicht überall akzeptiert wird. Mit 4 Jahren hört er zum ersten Mal eine Beleidigung. Ein anderer Junge nennt ihn Schwuchtel. Damals versteht José Antonio das Wort noch nicht. Der Schmerz kommt erst später. Als die Beleidigungen nicht mehr nur von Fremden kommen, sondern von den Menschen, die ihn eigentlich beschützen sollten. Jahrzehnte später wird Christina in ihren Memoiren über ihre Mutter schreiben: Sie war der Mensch, vor dem ich in meinem Leben am meisten Angst hatte. Zu Hause erlebt José Antonio Ablehnung, Demütigungen und körperliche Gewalt. Und irgendwann beginnt er zu glauben, dass mit ihm selbst etwas nicht stimmt. Noch als Kind denkt er daran, sich das Leben zu nehmen. Nicht, weil er anders ist, sondern weil ihm immer wieder vermittelt wird, dass er falsch ist. Dabei weiß José Antonio tief in seinem Inneren schon damals, wer er sein möchte. Viele Jahre später wird Lavineno auf die Frage, seit wann sie sich als Frau gefühlt habe, antworten: Seit ich geboren wurde. Doch bis aus José Antonio die Frau wird, die später ganz Spanien kennen wird, liegen noch viele Jahre voller Schmerz, Einsamkeit und Kämpfe vor ihm.
Das klingt jetzt schon nach einer sehr tragischen Geschichte irgendwie.
Ja, vor allem, weil man halt auch merkt, wie früh das alles anfängt. Also wir reden hier nicht von einer Erwachsenen, die irgendwann eine Entscheidung trifft, sondern wir reden ja von einem Kind.
Ja, ging ja vielen. Also ich habe auch tatsächlich in meinem Umfeld viele Homosexuelle, die gesagt haben, sie haben das schon ganz früh gemerkt, als kleines Kind, die einfach gerne Röcke getragen haben, sich gerne wie Mädchen angezogen haben, ne? Und auch er hat sich ja für Mode interessiert, fand Schmuck schön und hat am Ende einfach versucht herauszufinden, wer er ist. Klingt heute so normal, war damals problematisch, ne, noch.
Ja, also ihm wurde ja auch immer wieder vermittelt, dass mit ihm einfach was nicht stimmt.
Ja, also dieser Satz von der Mutter hat mich wirklich getroffen. Also dieser Satz, den er da sagt oder sie dann: Vor meiner Mutter hatte ich in meinem Leben am meisten Angst.
Ja, das zieht sich eigentlich auch durch ihr ganzes Leben. Also wenn man ihre Interviews und ihre Memoiren liest, merkt man, dass die Ablehnung in der Familie, besonders die der Mutter, sie nie wirklich losgelassen hat.
Ja, aber wir sollten auch wirklich nochmal darüber sprechen, wo und wann das Ganze spielt, ne? Weil das zur Einordnung, ich habe es ja eben schon angedeutet, einfach wirklich auch sehr wichtig ist.
Genau, also wir reden hier von einem kleinen Dorf in Andalusien in den 60er und 70er Jahren. Da gibt es kein Internet, keine Community, auch keine Vorbilder. Und niemand hat ihr ja auch erklärt, was diese Gefühle, die sie empfunden hat, auch bedeuten können.
Nee, und vor allen Dingen, wenn man auch mal in die Gesellschaft guckt zur damaligen Zeit, 70er Jahre, war für homosexuelle Menschen in Spanien einfach super repressiv, ne? Also Franco-Diktatur ging irgendwie 75 zu Ende. Da hat sich die Lage dann langsam gebessert. Aber unter Franco galt Homosexualität ja gar nicht irgendwie als ja einfach nur eine private Angelegenheit und jeder durfte so sein, wie er will, sondern das war wirklich eine moralische und staatliche Gefahr. Das spielt natürlich auch noch mal eine ganz krasse Rolle. Und dann auch noch im sehr katholischen Spanien. Erinnert mich alles ein bisschen an unsere Folge über Daniel Kübelböck, auch wenn das viel später war. Aber ich musste da natürlich trotzdem ein bisschen dran denken, ne? Weil er ja auch jemand war, der so sehr seine Identität immer gesucht hat. Und auch dieses Problem mit seiner Mutter hatte.
Ja, daran musste ich auch denken. Es sind natürlich völlig unterschiedliche Lebensgeschichten. Aber auch bei Daniel hatte man ja oft das Gefühl, dass da ein Mensch jahrelang versucht hat, herauszufinden, wer er eigentlich ist, während die Öffentlichkeit und das Umfeld ja auch ständig Erwartungen an ihn hatten.
Ja, wie gesagt, und Lavineno halt nochmal in einer ganz anderen Zeit.
Und Daniel Kübelböck hatte ja auch zumindest irgendwann Vorbilder oder Medien, andere Menschen, mit denen man sich identifizieren konnte. José Antonio wächst dagegen ja, wie du auch gerade nochmal betont hast, in einer Zeit auf, in der ja viele Menschen nicht einmal wussten, dass Transidentität überhaupt existiert.
Was dann wahrscheinlich dazu führt, dass man auch sehr einsam ist irgendwie, ne? Weil an wen soll man sich wenden?
Ja, und das hat mich auch beim Recherchieren bewegt, weil man bei Lavineno ja eben oft die schillernde Fernsehfigur sieht, die laute Frau, die selbstbewusst ist, die viel lacht. Aber wenn man sich dann so vor Augen führt, dass dahinter eigentlich ein Kind steckt, das jahrelang das Gefühl hatte, falsch zu sein, das macht einen schon sehr nachdenklich.
Mm. Ja, und es ist natürlich super schwierig, weil dieses Falschsein, wie du es gerade sagst, das ist ja das Gefühl, was diesen Kindern dann vermittelt wird. Und dann aber auch diese Kraft zu haben, herauszufinden, dass das nicht eben nicht falsch ist, sondern dass es richtig ist, nur halt anders als das, was vielleicht biologisch für einen vorgesehen wurde. Das ist, wenn man das alleine durchmachen muss, natürlich auch eine enorme Herausforderung. Aber diesen Wunsch, den hatte er ja schon seitdem er denken kann, irgendwie in sich.
Ja, und irgendwann wird aber dieser Wunsch so stark, dass José Antonio auch nicht mehr in seinem Heimatdorf bleiben kann.
Er geht dann weg, oder?
Genau. Und als er dann schließlich auch andere Menschen trifft, die ihm zeigen, dass er halt mit seinen Gefühlen nicht alleine ist, verändert das sein ganzes Leben. Mit 15 Jahren verlässt José Antonio sein Elternhaus. Es ist kein dramatischer Abschied, keine große Rebellion. Er geht einfach. Weg aus einem Leben, in dem er sich nie wirklich zugehörig gefühlt hat. Doch auch außerhalb des Dorfes findet er zunächst nicht die Antworten, nach denen er sucht. Er arbeitet viel, er schlägt sich durch, er lernt den Friseurberuf, jobbt als Kellner, versucht herauszufinden, wer er eigentlich ist. Denn eines weiß José Antonio inzwischen ganz sicher. Die Homosexualität erklärt nicht alles. Da ist noch etwas anderes, etwas, das er selbst kaum in Worte fassen kann. Und dann kommt ein Abend, der sein Leben verändert. Mit 16 Jahren besucht er einen Club im Küstenort Torremolinos. Dort sieht er zum ersten Mal Transfrauen. Frauen mit langen Haaren, die geschminkt sind, selbstbewusst und frei. Später wird Lavenino über diesen Moment schreiben: Ich war total fasziniert, mir wurde klar, dass ich so sein wollte wie sie. Zum ersten Mal erkennt José Antonio, dass er nicht allein ist, dass es Menschen gibt, die fühlen wie er und dass das Leben, von dem er bisher nur heimlich geträumt hat, vielleicht tatsächlich möglich ist. Doch bis aus diesem Traum Realität wird, dauert es noch Jahre. Er arbeitet als Friseur, als Kellner und zeitweise sogar als Model. 1989 gewinnt er überraschend einen Schönheitswettbewerb und wird zu Mr. Andalusia gewählt. Ein Mann, der äußerlich all das verkörpert, was die Gesellschaft von ihm erwartet und gleichzeitig ein Mensch, der innerlich längst weiß, dass er eine Frau sein möchte. Der endgültige Wendepunkt kommt Anfang der 90er Jahre. José Antonio zieht nach Madrid. Dort begegnet er Menschen, die offen als Transfrauen leben. Er lernt die Künstlerin Paca La Piranha kennen, die später zu seiner engsten Freundin werden wird. Und irgendwann sieht er auf der Straße eine blonde Frau. Nichts Besonderes eigentlich, doch für José Antonio verändert diese Begegnung alles. Die Frau erklärt ihm, wie eine medizinische Transition möglich ist, welche Hormone sie nimmt, wie ihr Weg ausgesehen hat. Später erinnert sich Lavenino: Ich konnte es kaum erwarten, in die Apotheke zu gehen. Zum ersten Mal fühlt es sich an, als würde ihr Leben beginnen. José Antonio verschwindet langsam und Christina wird geboren.
Schon auch spannend zu sehen, dass es nicht so diesen einen großen Aha-Moment gibt, ja, sondern so mehrere kleine Begegnungen, die ihm klar machen, hey, da gibt's noch andere Wege und Möglichkeiten.
Ja, also es ist genauso, wie du sagst, er hat eigentlich jahrelang nach einer Erklärung für das gesucht, was er fühlt.
Und dann einmal diese Begegnung da im Club, ne?
Ja, also heute klingt das ja vielleicht unspektakulär, aber stell dir vor, du wächst in einem kleinen Dorf auf und du glaubst dein ganzes Leben lang, dass du komplett allein bist und dann siehst du plötzlich Menschen, die wirklich genau das leben, wonach du dich heimlich sehnst.
Also ich finde das wirklich so irre, wenn man sich nochmal in die Zeit zurückversetzt, ohne Social Media, ohne Internet, wenig verschiedene Fernsehprogramme. Wir haben heute Zugriff auf alles. Wir wissen, was es auf der Welt gibt, wie bunt sie ist, wie divers sie ist. Aber er musste erstmal in so einen Club gehen, um zu begreifen, da gibt es Menschen, die sind so wie ich und oder so, wie er gerne sein möchte. Also das ist kaum vorstellbar heute noch.
Ja, also ja, ich glaube auch, dass jüngere Menschen heute kaum nachvollziehen können, wie wichtig solche Begegnungen damals waren. Ne? Also Es gab, wie du ja gesagt hast, kein Internet, kein Social Media, keine Influencer, keine Aufklärung. Und für viele Menschen war ja dann auch die erste Transperson, die sie trafen, buchstäblich der Beweis dafür, dass sie nicht alleine sind.
Ja, und dann gibt es noch diese Szene, die du angesprochen hast in Madrid, wo er da dieser blonden Frau begegnet. Was hat das in ihm ausgelöst? Weil das klingt ja jetzt erstmal so, ja okay, blonde Frau.
Naja, ich glaube, dass es das erste Mal war, dass er mit einer Transfrau sich auch wirklich unterhalten hat, ne? Und sich auch mal angehört hat, wie ja, geht so eine Geschlechtsumwandlung auch vonstatten? Welche Hormone muss man da nehmen? Ich glaube, es war so das erste Mal, dass er auch so mit diesem medizinischen Aspekt in Verbindung gekommen ist, beziehungsweise auch kapiert hat, hey, es ist auch wirklich möglich, ja.
Okay, also die hat ihm das wirklich alles erzählt. Also ja. Die hat ihm gesagt, wie das alles funktioniert und wie das geht. Okay.
Mhm. No.
Das gehört ja, ich will nicht sagen, das gehört zur Allgemeinbildung, aber heute ist es ja allseits bekannt, dass sowas möglich ist.
Genau, aber für José Antonio war das ja wie eine Tür, die plötzlich aufgeht. Ne? Also es ist ja schon so ein Schlüsselmoment. Und zum ersten Mal hat er da auch einen Weg für sich gesehen.
Also kann man schon sagen, ist das eigentlich der Moment, in dem José Antonio stirbt?
Ja, nicht körperlich, aber symbolisch schon. Denn von diesem Zeitpunkt an beginnt Christina dann, ihr Leben selbst zu gestalten.
Und der Preis dafür?
Der ist sehr hoch. Sie verliert ihren Job, damit natürlich auch Sicherheit und sie landet schließlich auf den Straßen Madrids. Doch genau dort, also in dieser wirklich schlimmen Zeit, wartet dann etwas auf sie, das ihr Leben für immer verändern wird. Anfang der 1990er Jahre lebt Christina in Madrid. Die große Freiheit, von der sie geträumt hat, sieht allerdings anders aus. Sie verliert ihren Job im Krankenhaus, das Geld ist knapp. Und wie viele andere Transfrauen ihrer Generation landet sie schließlich dort, wo die Gesellschaft damals viele Menschen wie sie hindrängt, auf der Straße. Christina arbeitet als Sexarbeiterin im Parque del Oeste, einem großen Park im Westen Madrids. Nachts wird dieser Ort zu einer ganz eigenen Welt. Zwischen Straßenlaternen, parkenden Autos und dunklen Wegen warten dort Frauen auf Kunden. Eine von ihnen ist Christina. Zu diesem Zeitpunkt kennt sie niemand. Sie ist weder Sängerin noch Fernsehstar, nur eine weitere Frau, die versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Doch dann kommt der 15. April 1996 und mit ihm ein Fernsehteam. Eine Reporterin dreht für eine sehr populäre Sendung einen Beitrag über die Prostitution in Madrid. Sie sucht nach Geschichten von der Straße und findet Christina. Und Christina tut das, was sie ihr ganzes Leben lang getan hat. Sie hält nicht den Mund. In einem knallroten Outfit, mit langen rotbraunen Haaren, selbstbewusst, laut, schlagfertig. Sie beantwortet jede Frage, und zwar nicht vorsichtig, sondern so, als wäre die Kamera ihr bester Freund. Als die Reporterin sie fragt, was ihre Familie wohl dazu sagen würde, antwortet Christina: Meine Mutter hat mich so noch nicht gesehen. Wenn sie mich sieht, fällt sie wahrscheinlich in Ohnmacht. Und über ihr Heimatdorf sagt sie: Wenn die mich jetzt sehen, oh, dann bricht dort das Chaos aus. Die Zuschauer lieben es, denn Christina wirkt nicht wie eine Fernsehfigur, sie wirkt echt. Unberechenbar, komisch, provokant und vor allem vollkommen furchtlos. Noch in derselben Nacht sprechen Menschen in ganz Spanien über die unbekannte, außergewöhnliche Frau aus dem Park. Wenige Tage später klingelt ihr Telefon. Moderator Pepe Navarro möchte sie in seiner Sendung haben. Aus einem Straßeninterview werden mehrere Fernsehauftritte. Aus diesen Fernsehauftritten wird ein landesweites Phänomen. Innerhalb weniger Wochen kennt plötzlich ganz Spanien ihr Gesicht. Und aus Christina Ortiz Rodriguez wird innerhalb weniger Wochen La Veneno.
Also Bettina, wenn das jetzt ein Film wäre, würde ich sagen, ist ein bisschen übertrieben.
100%.
Das musst du dir mal vorstellen. Eine Frau nachts im Park arbeitet oder wartet wahrscheinlich auf irgendwelche Freier. Und dann kommt irgendwie ein Fernsehteam zufällig vorbei, macht ein Interview und wenige Wochen später kennt dich auf einmal ganz Spanien.
Also das ist wirklich eine dieser Geschichten, bei denen man denkt, das kann man sich nicht ausdenken, das kann kein Mensch schreiben.
Nee, und sie ist ja auch nicht so, dass sie da jetzt irgendwie singt oder schauspielert oder, keine Ahnung, einen Striptease vor der Kamera hinlegt, ja, oder zu irgendeiner Castingshow rennt.
Nee, sie wird entdeckt, weil sie einfach sie selbst ist.
Ja, eine irre Geschichte. Also kein Medienprofi vor der Kamera, sondern einfach nur ein Mensch, so wie sie ist.
Da steht dann eine Frau, die ihr ganzes Leben lang gesagt bekommen hat, sie sei falsch Und in dem Moment hat sie plötzlich eine Kamera vor sich und denkt sich offenbar so, jetzt erst recht.
Ja. Und haut einen Spruch nach dem anderen raus.
Ja, und ich glaube, genau das war aber auch das Magische daran. Die Leute hatten das Gefühl, da sitzt niemand, der eine Rolle spielt.
Nee, Authentizität, ne?
Ja, heute würde man wahrscheinlich sagen, ungefiltert.
Stimmt, aber da steckt ja irgendwie noch mehr drin, finde ich.
Was denn?
Naja, also dass Christina in dem Moment zum ersten Mal erlebt, dass die Eigenschaften, für die sie ihr ganzes Leben lang kritisiert und ja auch irgendwie bestraft wurde mit Ablehnung und mit Ausgrenzung, plötzlich ihre größte Stärke ist. Also ihre Lautstärke im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Weiblichkeit, ihre Frechheit, ihre Andersartigkeit. Und dafür wird sie auf einmal gefeiert.
Ja, also all das, wofür sie als Kind beschimpft wurde, macht sie jetzt am Ende berühmt.
Ja, und was ist das für eine tolle Wendung eigentlich in so einer Geschichte?
Ja, es ist aber gleichzeitig auch die gefährlichste Wendung.
Warum?
Weil Ruhm ja sehr oft die Lösung aller Probleme zu sein scheint, auf den ersten Blick.
Ja, auf den ersten Blick ist es ja meist leider nicht.
Ja, und bei La Veneno wird sich auch sehr schnell zeigen, dass Berühmtheit und Glück nicht automatisch dasselbe sind.
Finde ich übrigens einen krassen Satz. Also, was du gerade gesagt hast, Glück und Ruhm sind nicht dasselbe. Ich glaube, das unterschätzen viele. Das unterschätzen wirklich, glaube ich, wirklich viele. Oder dass viele Menschen denken, wenn man berühmt ist, muss man doch glücklich sein. Oder wenn man erfolgreich ist. Es ist so wichtig, sich das immer wieder mal bewusst zu machen, dass das wirklich nicht dasselbe ist.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, muss man jetzt sagen, fühlt sich das ja erstmal wahrscheinlich an wie so ein Märchen, ne?
Ja, total.
Auf der Gosse, in Anführungsstrichen, auf die Fernsehleinwand und zu einer nationalen Berühmtheit zu werden.
Genau. Und von dort aus wird sie dann auch zur vielleicht schillerndsten Kultfigur Spaniens der 90er Jahre.
Aber du musst vielleicht nochmal erklären, warum Spanien eigentlich jetzt so verrückt nach dieser Frau ist.
Ende April 1996 betritt La Veneno zum ersten Mal das Fernsehstudio von Moderator Pepe Navarro. Nur wenige Tage zuvor arbeitet sie noch als Sexarbeiterin im Parque del Oeste. Jetzt sitzt sie plötzlich im spanischen Fernsehen, zur besten Sendezeit, und etwas Erstaunliches passiert. Die Zuschauer können nicht wegsehen. Die Einschaltquoten steigen, Menschen sprechen am nächsten Morgen über sie in Büros, Cafés und Bars. Ganz Spanien kennt plötzlich ihren Namen oder zumindest ihren Spitznamen, La Veneno. Dabei stellt sich eine Frage, warum ausgerechnet sie? Denn Spanien hat damals viele Sängerinnen, viele Schauspielerinnen, viele Fernsehstars, aber eben niemanden wie La Veneno. Sie ist laut und direkt, provokant, manchmal vulgär, manchmal urkomisch und vollkommen unberechenbar. Vor allem aber wirkt sie nicht wie eine Figur aus dem Fernsehen. Sie wirkt wie jemand, der zufällig in ein Fernsehstudio geraten ist und beschlossen hat, sich für niemanden zu verstellen. Wenn La Veneno spricht, hat man nicht das Gefühl, dass jemand eine Rolle spielt. Man hat das Gefühl, einer echten Person zuzuhören. Und genau das ist Mitte der 90er etwas völlig Neues. Hinzu kommt etwas anderes. La Veneno ist sichtbar. Als Transfrau, als ehemalige Sexarbeiterin, als Mensch aus einfachen Verhältnissen. Sie spricht öffentlich über Dinge, über die damals kaum jemand spricht. Über Armut, Gewalt, über Sexarbeit, über ihre Identität. Und sie tut das nicht vorsichtig, sondern mit einer Offenheit, die viele Menschen schockiert und viele andere begeistert. Für manche ist sie ein Skandal, für andere ein Vorbild. Für wieder andere einfach die unterhaltsamste Person im spanischen Fernsehen. Doch egal, was man von ihr hält, man spricht über sie. Und plötzlich beschränkt sich ihr Erfolg nicht mehr nur auf das Fernsehen. Noch im selben Jahr veröffentlicht La Veneno ihre erste Platte, der Titel Veneno pa tu piel, Gift für deine Haut. Musikalisch bewegt sie sich zwischen Dance-Pop, Clubmusik und spanischer Unterhaltungsmusik der 90er Jahre. Ihre Songs werden keine zeitlosen Klassiker, aber das müssen sie auch gar nicht. Denn die Menschen kaufen die Platte nicht nur wegen der Musik. Sie kaufen ein Stück La Veneno, ihre Persönlichkeit, ihre Sprüche, ihre Energie und ihre Geschichte. Und die Rechnung geht auf. Das Album erreicht Platz 9 der spanischen Charts. Rund 50.000 Exemplare werden verkauft und La Veneno erhält eine goldene Schallplatte. Aus dem Kind, das sich in Andalusien jahrelang verstecken musste, wird innerhalb weniger Monate eine der bekanntesten Frauen Spaniens. Doch Ruhm hat eine gefährliche Eigenschaft. Er löst selten die Probleme, die man vorher hatte. Oft macht er sie sogar größer.
Also bis hierhin klingt das nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte. Und auch hier musste ich gerade wirklich noch einmal an Daniel Köbeberg denken. Und zwar an den Moment, als er zu DSDS in dieses Casting gegangen ist und total schräg gesungen hat, ja. Und man eigentlich gedacht hat, was ist das für ein Typ, ja? Und was will der bei DSDS? Aber mit seiner Art, die so authentisch war und der sich so wenig verstellt hat, einfach so viele Menschen begeistert hat. Und auch da war dieses, die einen haben ihn gehasst und fanden ihn ganz furchtbar und die anderen haben ihn geliebt, weil sie das Gefühl hatten, wow, endlich mal, ne? Einer, der sich nicht verstellt und wir fühlen mit dem und irgendwie war der auch ja fast schon ein Vorbild für andere, die sich anders gefühlt haben. Diese Parallele habe ich da gerade auch nochmal ganz, ganz stark gesehen.
Absolut. Daniel Köbeberg hat ja auch wirklich mit jedem seiner Auftritte polarisiert.
Ja, ja, und da musste ich gerade so dran denken, weil du sagtest, die einen mögen sie nicht, ne? Für die einen ist sie ein Skandal und die anderen lieben sie.
Aber jeder hatte eine Meinung dazu.
Genau, und ich meine, das musst du dir mal vorstellen, also halt von der Sexarbeiterin im Park zur Fernsehberühmtheit mit einer goldenen Schallplatte.
Ja, bis hierhin fühlt sich die Geschichte ja irgendwie fast wie ein Märchen an. Also so dieses Kind, das nirgendwo dazugehört, die junge Frau, die dann auf der Straße landet und dann halt plötzlich dieser kometenhafte Aufstieg.
Ja, und weil du ja schon so ein bisschen eben angeteased hast, vermute ich jetzt mal, dass es nicht so weitergehen wird.
Leider überhaupt nicht, denn plötzlich muss sie mit was umgehen, das sie vorher nie hatte, Aufmerksamkeit. Also Millionen Menschen schauen auf sie und Aufmerksamkeit kann genauso brutal sein wie Ablehnung.
Ja, du hast ja eben gerade schon gesagt, Ruhm heilt keine alten Wunden. Haben wir auch schon in vielen anderen Folgen gesehen.
Ja, das haben wir in wirklich vielen anderen Folgen schon gesehen. Das ist ja auch was, was man bei ganz vielen Prominenten sieht. Also Menschen können dich feiern und Millionen Menschen können deinen Namen kennen. Und trotzdem trägst du ja dieselben Verletzungen mit dir herum wie vorher.
Ja.
Und hinzu kommt dann ja natürlich noch Geld, Medien, Erwartungen und die öffentliche Aufmerksamkeit.
Ja, und bei Lavineno ist natürlich auch die Frage, hat sie gelernt, mit diesem Ruhm umzugehen? Weil der kam ja über Nacht. Das war ja, um es in den Worten von Helene Fischer zu sagen, von 0 auf 100.
Ja, also niemand hat sie darauf vorbereitet. Also wie auch? Ne? Also wie könnte man jemanden darauf vorbereiten, dass man an einem Tag noch auf der Straße arbeitet und quasi über Nacht im ganzen Land erkannt wird?
Ja, und dann diese eine Seite, die sie liebt, die andere Seite, die sie hasst. Und bei denen, die sie lieben, also die lieben Lavineno.
Ja, und die Frage ist, lieben sie auch Christina?
Ja.
So, und das ist für mich eigentlich die tragischste Frage ihrer Geschichte. Denn je berühmter sie wird, desto mehr entsteht der Eindruck, dass die Öffentlichkeit vor allem die schrille, laute und skandalöse Lavineno sehen will.
Und wahrscheinlich nicht so richtig die, sagen wir mal, die echte, verletzliche Frau, die am Ende dahinter steht.
Genau, und irgendwann beginnt auch diese glänzende Lavineno-Fassade langsam zu bröckeln.
Weil hinter der Kamera kein Märchen wartet, oder?
Hinter den Kameras, kann man schon so sagen, wartet die vielleicht schwierigste Zeit ihres ganzen Lebens auf sie. Je größer Lavineno wird, desto deutlicher zeigt sich eine Wahrheit, die viele Prominente früher oder später kennenlernen. Ruhm ist nicht dasselbe wie Glück. Nach ihrem kometenhaften Aufstieg gehört Lavineno plötzlich zu den bekanntesten Gesichtern Spaniens. Sie tritt im Fernsehen auf, veröffentlicht Musik, wird auf der Straße erkannt und verdient zum ersten Mal in ihrem Leben richtig Geld. Doch hinter den Kulissen beginnt es zu bröckeln. Denn der Ruhm, der so plötzlich gekommen ist, bleibt nicht für immer. Fernsehformate werden eingestellt, die Einschaltquoten sinken und neue Stars treten auf die Bühne. Und langsam verliert Spanien das Interesse an der Frau, über die wenige Jahre zuvor noch jeder gesprochen hat. Für Lavineno ist das ein Schock. Zu lange schon gehört Aufmerksamkeit zu ihrem Alltag, denn sie hat nie gelernt, ein normales Leben zu führen. Zu lange musste sie kämpfen, auch ums Überleben. Und nun muss sie plötzlich damit umgehen, dass der Applaus leiser wird. Immer wieder gerät sie in finanzielle Schwierigkeiten. Es folgen Konflikte, problematische Beziehungen und Rückschläge. Mehrfach berichtet sie später von Menschen, die sie ausgenutzt haben sollen. Menschen, die von ihrem Ruhm profitieren wollten. Und jene Menschen, die dann auch verschwanden, sobald das Geld weg war. Dann kommt ein weiterer Tiefpunkt. 2003 landet La Veneno für 3 Jahre im Männergefängnis. Wegen Brandstiftung und Versicherungsbetrug. In dieser Zeit erlebt sie viel Gewalt hinter Gittern. Und erst 2021 gibt ihr Partner öffentlich zu, dass er für die Taten verantwortlich war. Die Vorwürfe sorgen 2003 in Spanien für Schlagzeilen. Wieder berichten die Medien über sie, doch diesmal nicht als schillernde Fernseh-Ikone, sondern als Skandalfigur. Als sie das Gefängnis verlässt, wirkt vieles verändert. Die Fernsehkarriere ist längst nicht mehr dieselbe und die Musik spielt kaum noch eine Rolle. Und doch verschwindet La Veneno nie ganz. Zu groß ist ihr Kultstatus, zu einzigartig ihre Geschichte. Immer wieder taucht sie in Fernsehsendungen auf, gibt Interviews, erzählt von ihrem Leben. Und spricht dabei oft schonungslos offen über die Schattenseiten des Ruhms. Über Einsamkeit, über Verrat, über Menschen, denen sie vertraut hat und die sie enttäuscht haben. In den 2010er Jahren scheint sich das Blatt schließlich noch einmal zu wenden. Eine neue Generation entdeckt La Veneno. Nicht als Skandalfigur, sondern als Ikone. Als Pionierin, als eine Frau, die sichtbar war, lange bevor Sichtbarkeit selbstverständlich wurde. Im Jahr 2014 muss La Veneno erneut ins Gefängnis, aufgrund einer tragischen Verwechslung. 2016 arbeitet sie an ihrer Autobiografie. Sie gibt Interviews, spricht offen wie nie zuvor über ihr Leben. Sie ahnt nicht, dass ihr nur noch wenige Wochen bleiben, um ihre Geschichte zu erzählen.
Was für eine Verwechslung.
Sie wurde tatsächlich einfach mit einer anderen Person verwechselt und das hat ungefähr 8 Monate gedauert, bis man das aufklären konnte.
Die saß 8 Monate im Gefängnis, obwohl sie nichts gemacht hat. Und dann hat man erst herausgefunden, dass jemand anders die Tat begangen hat.
Ja, ja.
Bitter.
Ja, also bitter vor allem auch, weil natürlich jetzt diese Geschichte, diese ja, Hollywood-ähnliche Geschichte, über die wir vorhin gesprochen haben, hier jetzt eine ganz andere Richtung nimmt.
Ja, ja, also krass fand ich auch, dass sie im Gefängnis saß, also ja schon vorher, wie wir gehört haben, und wieder, also keine Verwechslung, aber das ja scheinbar auch zu Unrecht, wenn viele Jahre später ihr Partner zugegeben hat, dass er für die Taten verantwortlich ist. Also, hallo, da meinte es das Schicksal jetzt aber nicht besonders gut mit ihr in der Zeit.
Nee, gar nicht. Also, das Tragische daran ist ja auch, also sie verschwindet ja nicht aus den Schlagzeilen, sie bekommt dann ja kurzzeitig wieder Aufmerksamkeit, aber die Schlagzeilen verändern sich dann halt. Ne?
Ja, es ist nicht mehr die coole, sondern die Skandalfrau.
Ja.
Und dann ist sie im Männerknast, auch bitter.
Genau, ja. Sie ist dann 3 Jahre im Männergefängnis und als sie 2014 erneut ins Gefängnis muss, eben aufgrund dieser Verwechslung, ist sie dann im Frauengefängnis.
Das ist echt. Also statt goldener Schallplatten plötzlich Gefängnis und eine Skandalfigur. Irre, also was für eine Wendung das jetzt schon wieder annimmt. Aber du hast gesagt, sie kommt zurück, passt, finde ich, auch super in die Zeit, 2010er Jahre, wo unsere Gesellschaft sich ja auch nochmal verändert hat. Wundert mich nicht, dass sie da jetzt nochmal so einen Hype, ne, erfahren hat, so einen neuen.
Und sie ist schon auch jemand, der immer wieder aufsteht. Ne? Also der nie aufhört zu kämpfen und man hat bei ihr schon so das Gefühl, egal wie oft sie hinfällt, sie kommt immer wieder zurück und genau deshalb wird sie ja für viele Menschen später auch zu einer Kultfigur.
Paar Jahre später wäre sie wahrscheinlich richtig krass als Influencerin durchgestartet, kann ich mir vorstellen.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann kommt das Jahr 2016.
Ja, das Jahr, das für La Veneno eigentlich ein Comeback-Jahr werden soll und auch das Jahr, in dem sie ihre Biografie veröffentlichen möchte.
Und weiß man irgendwie, was sie da vorhat, drin zu schreiben? Also ich meine, genug Erzählstoff gibt es ja, ne?
Ja, also im Grunde will sie ihre komplette Lebensgeschichte aufschreiben und zwar ungefiltert, also zumindest behauptet sie das. Das Buch trägt den Titel Weder Hure noch Heilige und soll schonungslos ehrlich werden. Also, und da will sie wirklich alles verarbeiten: ihre Kindheit, die Gewalt, aber auch die Jahre als Sexarbeiterin, das Gefängnis, die Abstürze, ja.
Das muss man sich erstmal trauen.
Muss man sich auch erstmal trauen. Und Laveneno spricht zu der Zeit auch immer häufiger über die Menschen, die sie im Laufe ihres Lebens kennengelernt hat. Also auch nicht irgendwelche Menschen, sondern sie spricht von Politikern, Fernsehleuten, Prominenten, Fußballern, vielen Männern, die in Spanien bekannt sind. Und sie.
Gibt dann Geschichten über die oder sagt, dass sie über die weiß? Das ist ja immer sehr gefährlich, ne? Muss man
ja. Genau, also sie deutet immer wieder an, dass viele dieser Männer ein öffentliches Leben führen und ein ganz anderes im Verborgenen.
Das ist natürlich Sprengstoff. Nennt sie dann auch Namen?
Sie deutet teilweise was an und in ihrem Buch verwendet sie an gewissen Stellen auch Initialen. Aber meistens bleibt sie vage. Was sie allerdings sehr deutlich sagt, ist, dass manche dieser Leute alles andere als begeistert zu sein scheinen von ihrer Buchidee.
Ja, also wenn man sagt, Menschen führen ein öffentliches und ein, sagen wir mal, verstecktes Leben, dann ist es ja wohl ungefähr klar, worum es geht. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass diese Leute Schiss haben, was denn am Ende da drin steht oder was sie dann über die auspacken.
Ja, genau. Und Laveneno erzählt auch, dass es wirklich Menschen und auch TV-Sender gibt, die ihr viel Geld angeboten hätten dafür, dass sie eben die Namen verrät und über diese Leute auspackt.
Ja, und wahrscheinlich spricht sie genau über diese Sachen, je näher die Buchveröffentlichung rückt, oder?
Ja, klar. Ja, und ihre Aussagen werden dann auch, je näher das Veröffentlichungsdatum rückt, auch immer drastischer. Also so drastisch, dass sie auch irgendwann sinngemäß sagt, hey, wenn sie alles erzählen würde, was sie weiß, bekämen manche Menschen wirklich große Probleme. Und nachdem das Buch Anfang Oktober 2016 erscheint, erhält sie auch mehrere Morddrohungen.
Ja, also ich bin da, weißt du, ich bin da an der Stelle so ein ganz bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil das natürlich auch sehr nach einer PR-Kampagne klingt, ne? Also ich meine, ich bin mir sicher, dass die sehr viel über andere Menschen weiß und wusste. Es ist natürlich nur immer so, wenn du sowas so bis auf die Spitze treibst, dann musst du dich am Ende auch nicht wundern.
Hm.
Wenn irgendjemand, keine Rechtfertigung an der Stelle für Morddrohung, ne? Aber man sollte sich auch nicht wundern, dass andere Menschen sich dann irgendwie auf den Schlips getreten fühlen oder irgendwie da irgendwie ein bisschen merkwürdig reagieren. Aber das mit dem Morddrohungen ist natürlich schon super krass.
Ja, und wenig später fällt auch noch ein anderer Satz. Wenn ich ihren Namen verrate, bringen sie mich um.
Ja, okay, aber dann fragt man sich auch, warum machst du es dann?
Ja, viele Leute halten das damals, als sie das sagt, noch für so eine typische Laveneno-Aussage, ne? So laut, dramatisch, sehr provokant und nehmen das vielleicht auch erstmal gar nicht so ernst.
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, als dann wirklich etwas passiert, ja. Also Laveneno stirbt auf eine sehr, werden wir ja gleich hören, aber so viel können wir schon mal sagen, sehr mysteriöse Art und Weise. Ja, und plötzlich erscheint dieser Satz in einem völlig anderen Licht.
5. November 2016, Madrid. Es ist Abend, als Lavenenos Partner die Wohnung betritt. Christina liegt auf dem Sofa. Sie bewegt sich nicht. Ihr Körper ist übersät mit Verletzungen. Am Kopf befindet sich eine schwere Wunde. In der Wohnung finden sich Blutspuren, vor allem im Badezimmer. Ihr Partner rennt zu den Nachbarn, ein Rettungswagen wird gerufen. Laveneno kommt ins Krankenhaus und die Ärzte kämpfen um ihr Leben. Doch schnell wird klar, die Verletzungen sind schwer, sehr schwer. Währenddessen beginnt in Spanien bereits die Diskussion und alle wollen wissen, was ist passiert. Die erste Erklärung scheint einfach. Ein Sturz, vielleicht im Badezimmer, vielleicht nach Alkohol- oder Medikamentenkonsum, ein tragischer Unfall eben. Doch nicht alle glauben daran, denn einige Details wirken seltsam. Familienangehörige sprechen später von Verletzungen, die für sie nicht zu einem gewöhnlichen Sturz passen. Freunde äußern Zweifel und im Internet beginnen sofort Spekulationen. War wirklich niemand in der Wohnung? Ist Christina tatsächlich alleine gestürzt? Oder hat hier jemand nachgeholfen? Während draußen die Gerüchte immer lauter werden, liegt Laveneno auf der Intensivstation. 4 Tage lang kämpfen Ärzte um ihr Leben. 4 Tage lang hoffen Fans in ganz Spanien auf ein Wunder. Vergeblich. Am 9. November 2016 stirbt Christina Ortiz Rodriguez. Sie wird 52 Jahre alt. Die Nachricht verbreitet sich innerhalb weniger Stunden im ganzen Land. Fernsehsender berichten in Sondersendungen, Fans legen Blumen nieder. Für viele Spanier stirbt an diesem Tag nicht nur eine Fernsehfigur, sondern ein Stück ihrer Jugend. Und plötzlich erinnern sich viele Menschen an die Aussagen, die sie wenige Wochen zuvor gemacht hat. An die geheimnisvollen Andeutungen, an die angeblichen Geheimnisse mächtiger Männer und an jenen Satz, der nun überall zitiert wird. Wenn ich ihre Namen verrate, bringen sie mich um. Aus einem tragischen Todesfall wird innerhalb weniger Stunden ein nationales Rätsel. Und die Frage, die bis heute nicht verstummt, starb La Veneno durch einen Unfall oder wurde sie zum Schweigen gebracht?
Das ist ja alles wirklich sehr merkwürdig.
Ja, vor allem wegen des Timings, oder?
Klar, also ich meine, hier liegen zwischen diesen Aussagen beziehungsweise der Buchveröffentlichung und ihrem Tod ja nur wenige Wochen. Und das macht es schon sehr unheimlich irgendwie.
Ja, vor allem, weil La Veneno ja auch nicht irgendeine unbekannte Person ist. Also sie saß ja wirklich in den Interviews und hat öffentlich erzählt, dass sie Geheimnisse kennt, dass manche Menschen Angst vor ihrem Buch haben. Und dann stirbt sie plötzlich unter sehr mysteriösen Umständen.
Genau. Und daher kann ich auch total verstehen, dass viele Menschen nicht an einen Unfall glauben.
Ja, klar. Also wir müssen natürlich an dieser Stelle wirklich aufpassen, weil nur weil jetzt etwas verdächtig wirkt, heißt das nicht automatisch, dass es dann auch wirklich ein Verbrechen war. Aber wir müssen uns jetzt schon nochmal die Umstände anschauen.
Natürlich, aber es gibt ja Zweifel an dem Ganzen, das habe ich ja richtig verstanden. Also die Familie,
genau, ja.
Freunde, die bezweifeln, dass das irgendwie ein Unfall war. Vor allen Dingen, sagtest du, wegen der Verletzung. Also was weiß man darüber?
Ja, La Veneno hatte eine schwere Kopfverletzung. Außerdem berichten Angehörige und Freunde ja später von zahlreichen Hämatomen an ihrem Körper.
Also Blutabrisse.
Genau, und daraus entsteht die zentrale Frage der Familie, kann all das wirklich auf einen einzigen Sturz zurückgehen?
Und was sagen die Ermittler?
Die verweisen auf die Obduktion und die toxikologischen Untersuchungen. Dabei wurden Alkohol und verschiedene Medikamente nachgewiesen. Und für die Behörden ergibt sich daraus einfach das Bild eines tragischen Unfalls.
Aber die Familie akzeptiert die Erklärung nicht?
Nein, und genau deshalb beginnt die Diskussion überhaupt erst. Denn ab diesem Moment stehen sich eigentlich mehrere Erklärungen gegenüber.
Inwiefern? Also wieso mehrere?
Also die offizielle Version lautet, es war ein tragischer Unfall. Doch schon kurz nach ihrem Tod entstehen auch noch andere Theorien. Die Polizei vermutet kurzzeitig auch einen Suizid, allerdings gibt es dafür keine belastbaren Beweise. Und diese Theorie spielt auch in den öffentlichen Debatten eher eine untergeordnete Rolle.
Ja, also sorry, Suizid, indem man sich selbst schlägt am Körper und auf den Kopf, also habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Also dieses Verletzungsbild, ich bin jetzt kein Forensiker und auch kein Gerichtsmediziner, aber Hämatome am Körper und eine Kopfverletzung ist jetzt irgendwie nicht das klassische Bild für einen Selbstmord. Ne? Also da würde ich ja eher an einen Tötungsdelikt in so einem Moment denken oder möglicherweise vielleicht sogar Mord.
Ja, genau. Und dann vermuten ja eben auch manche in Zusammenhang mit den Aussagen in ihrem Buch und andere richten ihren Verdacht auf Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld.
Also auch auf ihren Partner, weil ich sag nur so, statistisch gesehen sollte man den Partner sich immer mal angucken, ne? Vor allen Dingen, weil der ja derjenige ist, der sie gefunden hat.
Genau, und sein Name taucht auch in manchen Spekulationen immer wieder auf und genau auch aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast. Man wirft ihm auch vor, den Notruf nicht sofort selbst gerufen zu haben. Er ist ja dann erstmal zu den Nachbarn gerannt. Außerdem soll auch häusliche Gewalt eine Rolle gespielt haben in der Beziehung. Aber auch hier gilt, es gibt halt keine gerichtsfesten Beweise gegen ihn und die Ermittler erheben keine Mordanklage.
Krass, also irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch vor. Und da bleiben irgendwie sehr, 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 sehr viele Fragen in meinem Kopf. Jetzt haben wir über die Obduktion gesprochen, über die Verletzung gesprochen. Was ist denn mit der Wohnung? Also, weil die Wohnung ist ja quasi der Tatort.
Genau, das finde ich ist sehr interessant, weil die Wohnung auf den ersten Blick jetzt gar nicht wie ein klassischer Tatort wirkt. Also, es gibt keine aufgebrochene Tür, keine öffentlich bekannten Hinweise auf einen Einbruch. Also, es gibt keine offensichtlichen Spuren, die jetzt eindeutig auf einen fremden oder mehrere fremde Täter hindeuten.
Also nichts, wo man sofort sagt, da war ja jemand, der da reingekommen ist. Aber weißt du, da denke ich wieder an den Partner. Hatte der nicht einen Schlüssel? Also just saying, ne?
Ja, klar. Und die Ermittler, die konzentrieren sich auch sehr, sehr schnell auf das Badezimmer als eigentlichen Tatort.
Weil da dieser, ich mache es jetzt mal in Anführungsstrichen, Sturz stattgefunden haben soll?
Genau, dort befinden sich zumindest die entscheidenden Blutspuren. Und die offizielle Theorie lautet, dass Lavenino dort stürzt, sich die schweren Verletzungen zuzieht und später dann halt auf dem Sofa gefunden wird. Also dann ja wahrscheinlich selbst aufs Sofa sich gelegt hätte.
Na, da habe ich dann jetzt direkt noch eine weitere Frage.
Yes, hau raus.
Wie lange lag sie denn da?
Ja, also das, da sprichst du jetzt was sehr Heikles an, weil das ist nämlich wirklich auch einer der größten Streitpunkte des Falls. Die öffentlich bekannten Informationen zu ihren letzten Stunden sind nämlich erstaunlich lückenhaft.
Das heißt, man kann nicht sagen, wann genau dieser Sturz passiert sein soll und wie lange sie dann da rumgelegen hat?
Nicht mit letzter Sicherheit. Also wir wissen, dass ihr Partner sie findet. Wir wissen, dass sie noch lebt und ins Krankenhaus gebracht wird, aber die genaue Zeitleiste ihrer letzten Stunden bleibt bis heute unscharf.
Tja, und wenn sie dann eine schwere Kopfverletzung hat, dann ist Zeit natürlich auch kritisch, ne? Also kann ja auch schwerend sein in so einem Moment dann.
Ja, und deshalb beschäftigt ja diese Frage nach der Zeitleiste auch viele Menschen bis heute. Also das muss ja jetzt auch nicht automatisch auf ein Verbrechen hindeuten, aber dass halt so vieles dann doch unbeantwortet bleibt, ne, ist halt auch unbefriedigend.
Und sie scheint es ja auch nicht geschafft haben, selber den Notruf zu wählen. Also die Verletzungen müssen so massiv gewesen sein, dass sie es gerade noch geschafft hat, dann vom Bad irgendwie an einen anderen Ort zu kommen. Das ist schon auch krass. Also gut, wir haben das Badezimmer, wir haben die Blutspuren, wir haben die Verletzung, aber wir haben keine lückenlose Rekonstruktion.
Exakt. Und genau solche Lücken sind ja auch der perfekte Nährboden für Spekulationen. Das haben wir ja hier auch schon häufiger erlebt. Und damit kommen wir jetzt auch mal zu den Theorien, denn nach Lavininos Tod dauert es auch nicht lange, bis aus offenen Fragen wirklich handfeste Verdächtigungen werden. Kaum ist Lavenino tot, beginnen die Spekulationen. Zunächst in Internetforen, dann in Fernsehsendungen, schließlich in ganz Spanien. Denn viele Menschen stellen dieselbe Frage: Was, wenn es gar kein Unfall war? Besonders eine Theorie hält sich hartnäckig. Ihre Anhänger glauben, dass Lavenino einfach zu viel wusste. Oder zumindest zu viel erzählen wollte. Für viele Menschen beginnt diese Theorie mit einem Satz: Wenn ich ihren Namen verrate, bringen sie mich um. Für manche klingt das im Nachhinein wie eine Warnung, für andere lediglich wie eine dramatische Bemerkung. Doch dabei bleibt es nicht. Im Laufe der Jahre entstehen immer neue Theorien. Einige vermuten eine Vertuschung, andere glauben an ein gezieltes Verbrechen, wieder andere sind überzeugt, dass mächtige Personen ein Interesse daran gehabt hätten, bestimmte Geschichten niemals öffentlich werden zu lassen. Beweise gibt es dafür nicht, aber die Spekulationen hören nie auf. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, Menschen, die all diese Theorien für einen Irrweg halten. Sie sagen, die Wahrheit sei wahrscheinlich viel einfacher. Kein Komplott, keine Verschwörung, kein Mord, sondern einfach eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände. Ein Sturz, Alkohol, Medikamente und eine Frau, deren Leben schon immer zwischen Tragödie und Schlagzeilen verlaufen ist. Bis heute stehen sich diese beiden Sichtweisen gegenüber und je nachdem, wem man glaubt, endet die Geschichte von Lavenino völlig unterschiedlich. Als tragischer Unfall oder als eines der größten ungelösten Rätsel der spanischen Popkultur.
Puh. Also klar, man muss natürlich am Ende eins sagen, Gerichtsmediziner und Ermittler sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ne? Und wenn es keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt, dann gibt es die wahrscheinlich einfach auch nicht. Und dann kann es natürlich sein, dass es einfach wirklich ein bescheuerter und tragischer Unfall war. Nichtsdestotrotz, haben wir ja auch schon bei anderen Folgen erlebt, bleibt natürlich bei sowas immer so ein leichter, sagen wir mal so ein bitterer Nachgeschmack. Vor allem, wenn sich so bestimmte Dinge nicht richtig rekonstruieren lassen oder auch, wenn es halt so merkwürdige Umstände gibt, wie mit diesen ganzen Aussagen, die sie getätigt hat. Mich würde jetzt mal interessieren, was glaubst du denn, nach deinen Recherchen, du bist ja jetzt relativ tief in den Fall eingestiegen. Und dann würde mich auch noch eine andere Sache interessieren, kannst du danach ja vielleicht noch beantworten, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Buch? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich glaube aber, dass darin auch die Tragik dieses Falls liegt. ich verstehe schon, dass viele Menschen Zweifel haben und auch warum. Und wenn jemand wenige Wochen vor seinem Tod öffentlich darüber spricht, ja, dass mächtige Menschen Angst haben könnten und dann stirbt dieser Mensch plötzlich, dann wirft das natürlich Fragen auf und das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, das geht, glaube ich, uns allen so. Und was ist jetzt mit diesem Buch? Das wurde ja schon veröffentlicht, oder?
Das Buch wurde veröffentlicht ungefähr einen Monat vor ihrem Tod.
Aber sie hat da ja keine Namen genannt. Sie hat ja nur
Initialen,
ich sag mal, wahrscheinlich Initialen. Und die Leute, die es betroffen hat, wussten dann vielleicht auch, wer gemeint ist, aber die große Öffentlichkeit ja nicht. Insofern, ja, also am Ende stehen da halt so, ich will nicht sagen zwei Wahrheiten nebeneinander, weil gibt es die eine Wahrheit, es sind halt, würde ich sagen, Wahrnehmungen eher, oder? Also es gibt einmal die Wahrheit der Obduktion, die man ja auch nicht weg diskutieren sollte an so einer Stelle. Und dann gibt es natürlich aber das, was die Menschen rein interpretieren oder die Zusammenhänge, die Menschen am Ende halt stellen.
Ja, es gibt eben einerseits die offizielle Version, dass es ein tragischer Unfall war und aber auch das Gefühl vieler Menschen, dass irgendwas nicht stimmt.
Was sich ja bis heute hält.
Ja, genau. Also diese Zweifel bleiben bis heute. Und ja, dieses Gefühl bei vielen Fans, dass sie einfach ja nicht keine Antworten irgendwie erhalten haben. Und ja, die ganze Geschichte um La Veneno ist auch heute noch aktuell, wird auch heute noch in Spanien viel diskutiert. Es gab auch 2020 eine echt hochgelobte spanische Miniserie, die heißt Veneno, die nochmal das Leben von Cristina Ortiz Rodriguez, also La Veneno, porträtiert. Das basiert auch auf der Biografie und es zeichnet auch so ein emotionales Bild von ihrer schweren Kindheit und aber auch ihrem Aufstieg. Und die Serie kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich ja für La Veneno interessiert und hier gerne auch nochmal tiefer eintauchen möchte.
Super Tipp. Die schaue ich mir dann doch auch nochmal an, würde ich sagen. Also krass. Also ein Fall, der Spanien bis heute beschäftigt, der uns heute beschäftigt hat. Würde mich ja auch mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Also ob die sagen, ja, Unfall oder wir finden das auch alles ein bisschen merkwürdig. Wenn ihr eine Meinung habt, lasst sie gerne da, schickt sie uns zu.
Ja, und eine Sache, eine kleine Anekdote am Rande wollte ich noch erzählen. Und zwar ist es so, dass ein Detail, das schon sehr emotional ist, ist, dass La Veninos Asche aufgeteilt wurde in zwei Hälften. Und eine Hälfte ging zu ihren Eltern, also in das Dorf, in dem sie nie akzeptiert wurde. Und die andere Hälfte wurde in Madrid verstreut, auf dem Straßenstrich im Parque del Oeste, an dem für sie ein neues Leben begonnen hatte.
Oha. Oh, also das macht mir irgendwie so ein bisschen Schauergefühl. Ich weiß nicht, ob sie das so gut gefunden hätte, wenn ihre Asche zurückgeht an den Ort, wo sie...
Doch, das war ihr ausdrücklicher Wunsch. Also es war auf alle Fälle ihr Wunsch, dass ihre Asche am Straßenstrich verstreut wird. Ob sie tatsächlich auch wollte, dass sie aufgeteilt wird, das weiß man nicht.
Hm. Ja, da hat man dann im Zweifel auch nicht mehr so viel mitzureden irgendwann. Aber ja, das mit dem Straßenstrich kann ich aber verstehen. Also wenn das der Ort ist, der für sie einfach diese größte Bedeutung hatte, auch wenn es irgendwie sehr merkwürdig klingt, ne? Also es ist schon, man denkt so, okay, die Asche am Straßenstrich. Aber weißt du, auch das passt irgendwie zu ihr.
Für sie hat da auch ein neues Leben begonnen und in einem Interview kurz vor ihrem Tod hat sie auch noch erzählt, dass sie hier wirklich am glücklichsten gewesen ist.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, super Fall, sehr interessant. Und ich würde sagen, damit schließen wir die Akte La Veneno und freuen uns auf die nächste Folge.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du für uns vorbereitet hast, Janina.
Ja, auch mal ein anderer Fall. So viel kann ich sagen.
Sehr schön.
Also ein bisschen anders gelagert als sonst.
Ich bin sehr gespannt und ja, dann verabschieden wir uns mal von euch und wir hören uns ganz bald wieder.
Bis dahin. Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Sarah Fernandes. Produktion Niklas Schäuble und Vicenzio Proscio.